Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es klingt ein bisschen so, was wir heute hören, nach einem Wie du mir, so ich dir, nachdem Deutschland Anfang des Monats russische Diplomaten ausgewiesen hat, und zwar 40 an der Zahl, hat heute Russland 40 deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Eine der Botschaften, die Russland heute gesendet hat. Eine andere ist die, man ermögliche nun Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol zu fliehen, ermögliche es mit einer Feuerpause. Da allerdings bleibt die Ukraine vorsichtig, wie Stefan Lag berichtet.
Die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Vereshchuk hat davor gewarnt, der russischen Ankündigung einer Waffenruhe rund um das belagerte Stahlwerk Azovstal in Mariupol zu trauen. Von einer Vereinbarung über einen Fluchtkorridor für Zivilisten aus dem Werk könne keine Rede sein. Zu oft habe Russland in der Vergangenheit gegen Abmachungen über Fluchtrouten verstoßen. Vereshchuk forderte in einer Mitteilung beim Online-Dienst Telegram, Vertreter der Vereinten Nationen und des Internationalen Roten Kreuzes an der Evakuierung des Stahlwerks zu beteiligen. Man hoffe darauf, dass UN-Generalsekretär Guterres bei seinem morgigen Besuch in Moskau Fortschritte in dieser Frage erzielen könne. Das russische Verteidigungsministerium hatte heute angekündigt, ab 13 Uhr deutscher Zeit alle Kampfhandlungen rund um das Stahlwerk einzustellen sowie eigene Einheiten auf sichere Entfernung zurückzuziehen, um die Evakuierung von Zivilisten zu gewährleisten. In dem belagerten Werk sollen sich hunderte Zivilisten und bis zu 2000 ukrainische Kämpfer aufhalten. Indessen gingen russische Luftangriffe und Kämpfe in der Ukraine weiter. Aus der West- und Zentralukraine wurden mehrere Raketeneinschläge gemeldet. Dabei sind nach ukrainischen Angaben 5 Eisenbahnstationen getroffen worden. Zur Zahl der Opfer gibt es bislang keine verlässlichen Angaben. Systematisch zerstörten russische Streitkräfte die Infrastruktur der ukrainischen Eisenbahn, so der Chef des Unternehmens Kamyshin. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute zudem den nächtlichen Beschuss einer Ölraffinerie und eines Treibstofflagers bei Kremenchuk im Zentrum des Landes. Dies wurde auch von ukrainischer Seite bestätigt. Es gebe erheblichen Schaden, die Brände seien aber eingedämmt worden, hieß es in einer Mitteilung der dortigen Militärverwaltung. Mindestens ein Mensch sei bei dem Angriff ums Leben gekommen, 7 weitere verletzt. Auch das dortige Heizkraftwerk sei getroffen worden. Im Osten des Landes konnten die ukrainischen Streitkräfte nach eigener Darstellung mehrere russische Angriffe abwehren. Die russischen Truppen hätten mit Sturmversuchen Richtung Isjum und Kramatorsk keinen Erfolg gehabt. Dabei seien mehrere Ortschaften beschossen worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Kampfhandlungen seien noch nicht beendet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Russland greift also weiter an, aber Russland scheint nach wie vor nicht so schnell voranzukommen. Auch wenn man sich jetzt auf den Osten der Ukraine konzentrieren wollte, scheint es nicht so schnell zu laufen wie gedacht. Da ist die Frage natürlich, wie lange kann das so weitergehen? Wie lange kann Russland das militärisch und materialtechnisch durchhalten? Oder könnte auch die Ukraine gewinnen? Nach dem US-amerikanischen Besuch von Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin steht dieses Wort, das Wort vom Gewinnen, wieder im Raum. Das könne die Ukraine mit der richtigen Unterstützung, hat der amerikanische Verteidigungsminister gesagt. Darüber spreche ich mit Wolfgang Richter. Er war Oberst, forscht heute bei der Stiftung Wissenschaft und Politik über Russland, über die NATO und das Militärische. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Stöckel.
Die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen. Teilen Sie diese Ansicht von Lloyd Austin?
Ich glaube, da müssen wir uns über das Wort gewinnen unterhalten. Natürlich kann die Ukraine Russland nicht besiegen. Das wäre völlig falsch, eine falsche Annahme und auch eine gefährliche Annahme. Was aber die Ukraine tun kann, ist Raum zu halten, und das scheint ganz gut zu gelingen, und vielleicht sogar örtliche Gegenangriffe zu unternehmen, um auch Gelände, das sie verloren haben, wieder zu gewinnen. Man kann natürlich zur Auffassung kommen, wenn die Ukrainer sich erfolgreich verteidigen, dann ist es für sie wie ein Sieg, das ist klar. Aber das muss man dann auch dazu sagen, denn ein Sieg über die russische Armee insgesamt kann es natürlich nicht geben.
Wie lange kann so etwas dann dauern? Also eine der beiden Seiten kann das dann ja militärtechnisch irgendwann vermutlich nicht mehr durchhalten, oder?
Naja, zunächst mal sehen wir, dass die Russen offenbar aus ihren Fehlern in der sogenannten Phase 1 dieses Krieges gelernt haben. Dieser Fehler ist zurückzuführen auf eine völlige Fehleinschätzung des ukrainischen Widerstandswillens. Diese Fehleinschätzung kam von Putin selbst. Sie hat sich dann fortgesetzt in der ganzen militärischen Hierarchie und hat zu erheblichen militärischen Fehlern geführt. Es gab 6 Angriffsachsen ohne Schwerpunktbildung aus allen Himmelsrichtungen. Es gab taktische Mängel im Gefecht verbundener Waffen. Es gab logistische Mängel. Die Logistik war überdehnt und nicht gut vorbereitet. Und natürlich gab es dann auch noch Probleme im Stadtkampf. Als die Russen sich in Stadtkämpfen sozusagen verzettelt haben, haben sie hohe Verluste hinnehmen müssen. Und das führte zu einer Niederlage in der Phase 1. Die Folge davon ist, dass sie doch wahrscheinlich bis zu einem Viertel ihrer Truppen verloren haben, die sie ursprünglich im Einsatz hatten. Ich meine hier nur Landstreitkräfte, zähle hier das Heer, die Fallschirmjäger und Marineinfanterie zusammen. Und das bedeutet, dass sie sich jetzt wirklich konzentrieren. Sie machen jetzt diese Anfangsfehler offenbar nicht mehr. Sie haben sich jetzt ein Gelände ausgesucht für den Angriff, das den russischen Strukturen besser entspricht. Das sind sehr panzerstarke und artilleriestarke Strukturen, die in sogenannten taktischen Bataillonsgruppen zusammengefasst sind. Und dafür reicht oder eignet sich das Gelände zwischen Isjum und Luhansk natürlich besser. Das ist so ähnlich wie die norddeutsche Tiefebene, also ein Tiefland ohne viel Hindernisse, ohne Deckungen. Und da kann man mit Panzern und Artillerie natürlich gut angreifen. Also wenn Sie die Anfangsfehler hier nicht wiederholen, traue ich Ihnen einige Geländegewinne zu.
Dann bleibt allerdings trotzdem die Frage, was dann, wenn die Ukraine wieder Stück für Stück versucht, Gelände wieder zurückzukämpfen, wie lange das dann eben auszuhalten ist?
Naja, zunächst mal muss man feststellen, dass die Ukrainer ja bisher sehr, sehr geschickt taktisch agiert haben. Sie beherrschen das Gefecht verbundener Waffen offenbar besser als die Russen. Sie haben vor allen Dingen die Artillerie und ihre Panzerabwehr sehr gut eingesetzt. Sie haben mit Drohnen, mit Kampfdrohnen gearbeitet und das aufeinander abgestimmt und haben so den Russen hohe Verluste beigebracht. Das ist natürlich in einem freien Gelände etwas schwieriger als in einem deckungsreichen Gelände, aber ich denke mal, dass sie diese Taktik auch weiter verfolgen werden. Und dass es jetzt aber darum geht, natürlich auch ihre Logistik zu bewahren und ihre Reserven heranzuholen. Und Sie haben ja im Eingangsstatement schon gesagt, dass die Russen vermehrt Eisenbahnstationen, Eisenbahnknotenpunkte angreifen. Und genau die braucht man, um Logistik heranzubringen, aber auch Reserven heranzubringen. Und die Russen wollen natürlich das jetzt abriegeln. Also ich glaube, der Ausgang ist im Moment offen. Die Kampfmoral und die Taktik spricht für die Ukrainer. Das, glaube ich, kann man sagen. Und der Zwang, einen Erfolg vorzuweisen und dann alle möglichen Mittel einzusetzen, insbesondere hohe Feuerkraft, spricht jetzt natürlich für die Russen. Ich denke, die Frage wird am Ende sein, wie man Sieg definiert auf beiden Seiten oder wie man vorweisen kann in Moskau zum Beispiel, dass man etwas erreicht hat. Etwa den Fall von Mariupol oder auch die Kontrolle des gesamten Donbass wäre wahrscheinlich aus Putins Sicht dann ein Sieg.
Wenn wir auf diesen Wunsch schauen, den ja die meisten haben dürften, ein Ende dieses grausamen Krieges zu erreichen, was heißen dann diese Einschätzungen dieser militärischen Situation, die Sie gerade erläutert haben? Gibt es so einen Punkt vielleicht, an dem man dann sagen könnte, wollen wir diesen, wie Sie sagen, diesen Sieg, auch den Putin verkaufen kann, eben herbeiführen, indem wir sagen, okay, jetzt verhandeln wir, jetzt müssen wir doch sagen, okay, wir einigen uns auf irgendeinen Status quo, so grausam irgendwie das klingt?
Das kann durchaus passieren, denn ich halte die russischen Streitkräfte für strategisch überdehnt. Sie haben jetzt 2/3 ihrer Landstreitkräfte bereits im Einsatz. Sie können nicht beliebig aus allen anderen Flanken, die dieses große russische Land hat, abziehen. Und sie brauchen dort auch Truppen, um bestimmte Hotspots abzudecken. Nehmen wir mal die Grenze zum Baltikum, also gegenüber der NATO oder in Murmansk, wo die Nordflotte mit den nuklearen U-Booten steht, oder Zentralasien, auch der Kaukasus ist immer ein Hotspot. Und man sieht ja schon, wie groß die Not ist, wenn man jetzt sogar aus solchen Krisengebieten wie Südossetien also Kräfte abzieht oder sich versucht zu besinnen auf neue Rekrutierungen von Tschetschenen und Syrern etc. Das sind alles Truppen, die die kann man vielleicht nutzen, um Land zu kontrollieren, wenn man es dann gewonnen hat. Aber zum taktischen Gefecht sind die überhaupt nicht geeignet und auch nicht ausgerüstet. Das heißt, auch für die Russen kommt der Punkt, wo man sich mit einem begrenzten Sieg in Anführungszeichen zufrieden geben muss, wie immer man das dann zu Hause verkaufen will. Und der Verhandlungszwang wächst. Und für die Ukraine ja ohnehin, weil sie wollen ja diesen Krieg beenden und Verluste möglichst nicht mehr in diesem Maße erleiden. Und ich hoffe, dass im Moment kann man das zwar noch nicht absehen, weil die Operationen laufen ja, aber es kann durchaus sein, dass in 3-4 Wochen die Erschöpfung auf beiden Seiten so groß ist, dass der Zwang zum Verhandeln einfach steigt. Und davon gehe ich im Moment aus, oder ich hoffe es zumindest, dass man dann zu einer Kompromisslösung kommt. Sie wird nicht zufriedenstellend sein, wie das bei Kompromissen so ist, für keine Seite, aber die Elemente liegen auf dem Tisch.
Das sagt Wolfgang Richter. Er war Oberst, heute Vorsteher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen.
Gerne, Herr Stöcke.